Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Guten Morgen, lieber Yannick.
Guten Morgen, Peter.
Und?
Ach, ja, am liebsten gut, ne?
Heute Morgen aufgewacht in Kiel, ein bisschen diesig heute Morgen. Wir sitzen in einem Hotelzimmer und zwar in einem ganz schicken Hotel hier oben. Und wir sind zu Gast die letzten 3 Tage gewesen, quasi bei ELAC.
Oh ja, super spannend.
War schön, ne?
Voll.
Was hat dir am meisten gefallen bisher? Also wir fahren heute ja nochmal hin, aber...
Ja, also generell, das Werk an sich finde ich super krass. Muss ich vorstellen, das ist auf dem Gelände, wo die ELAC früher war. ELAC war mal ein Riesenkonzern. Die haben das so nah erfunden. Ja. Die waren früher in der Nautik quasi.
Also ELAC heißt ja Elektroakustik. Genau, und da haben die angefangen. Damals.
Genau.
1926 oder so? Also total
irre.
Genau, 26, die werden bald 100.
Das total abgefahren. Genau, und was ich super spannend fand, einfach, dass sie, man muss sich vorstellen, Sonar wurde entwickelt und natürlich auch in ganz vielen U-Booten verbaut und so. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war das dann natürlich schwierig, genau. Und die Firma wurde halt auch immer kleiner, aber sie sind jetzt quasi wieder zu dem alten Standort zurück. Das ist ein Riesengelände, wo jetzt die Universität ist, und sie haben quasi so einen Teil davon wieder, wieder als Firma, als Firmensitz. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Die ganzen Räumlichkeiten, der ganze Arbeitsprozess, der da stattfindet, alles ist super nah aneinander. Einfach total schön zu sehen, wie auch da, das fand ich so cool, wir waren ja, oder ihr, du und Christian, ihr wart ja bei Transrotor gewesen, und da hattet ihr ja so dieses richtige, ganz kleine Firma, richtig Manufaktur, und da hat man auch gesehen, dieses Prinzip von Manufaktur auf einem, also etwas größer skaliert irgendwie, aber trotzdem immer noch so diese krasse Handarbeit, das da zu sehen, das fand ich total cool.
Ja, also zusammengefasst, genau, ist es so, wir sind hier eingeladen worden von ELAC, aber nicht nur wir, sondern auch viele andere Händler, und es ist einfach super interessant, nochmal die ganzen Produktionsabläufe kennenzulernen hier bei ELAC. Der liebe Thomas Werner ist seines Zeichens der Produktionsleiter, hat uns mal gestern komplett durch die Halle geführt, und ist wirklich erstaunlich schick. Ich war hier oben schon mal vor 11 Jahren oder so, da war das noch in so einem alten Gebäude der Rossmann, also Drogeriemarkt, und das war ein unglaublich großes Gebäude. Da hast du dich echt verlaufen drin, und dafür war die Krass. Firma ELAC irgendwie eigentlich zu klein quasi, weil die hatten sehr, sehr lange Wege, und das hat sich eigentlich nicht rentiert, so ein großes Gebäude zu unterhalten. Und dann war vor ein paar Jahren eben hier dieses Gebäude wieder frei, wo sie früher schon mal anteilig waren. War ja früher wirklich eine Riesenfirma, ich weiß nicht mehr, 4000 Mitarbeiter oder was, haben sie gesagt. Auf jeden Fall war es ein Riesenkasten. Und die haben, das fand ich auch total interessant, mal von der Story her, ne? Sie haben, nachdem sie das Sonar erfunden haben, gut, dann kam der Zweite Weltkrieg, dann war natürlich mit Rüstungsindustrie einfach eine schwierige Sache. Dann kennt man vielleicht von der ELAC noch die alten anderen Gegenstände, die so produziert wurden, wie eben irgendein Klappwecker oder Nähmaschinen oder Luftpumpe für Autoreifen oder so. Und was ich dann cool finde, ist eben dann die Story mit dem Schallplattenspieler einfach, ne? Sie haben das MM-System, also sie haben das Patent für MM, für Moving Magnet System gehabt.
Voll abgefahren.
Völlig absurd. Ja. Ich meine, das ist nicht mehr bei der ELAC, sondern das ist irgendwie dann teilweise an Schur gegangen und so, aber das ist ja der Oberhammer, ne? Das haben die hier oben entwickelt. Davor gab es das einfach nicht. Und ja, dann haben die halt mit Dual, von Zeiten von Dual und Perpetuum Ebner, also PE, eben die Weltmarktführung für Plattenspieler gehabt. Und das ist schon cool. Und dann ging, glaube ich, in den 70ern erst los mit Lautsprechern oder so, ne? Also viel später. Und und das, was sie hier oben eben immer noch so unique macht, ist eben wirklich diese Manufaktur, wie du sagst, also dieses handgefertigte Produzieren von dem Jet-Hochtöner. Und das ist ja eben so das Markenzeichen seit 1996 oder so, ne, von ELAC. Dieses gefaltete Bändchen auf dem Air-Motion-Transformer-Prinzip. Und das war schon beeindruckend, ne?
Super. Und auch nochmal genau zu erfahren, wie funktioniert eigentlich so ein Air-Motion-Transformer und dann zu sehen, wie diffizil diese Konstruktion eigentlich ist, in diesem Fertigungsprozess zu sehen. Da kommt es dann auf, was für ein Polymer wird da genutzt für die Beschichtung, wie werden die geklebt, und dann natürlich halt dieser Faltungsprozess ist halt auch ein super schwieriger, der muss super exakt sein, und dann haben sie auf den Bergen dieser Falten haben die quasi so kleine Minusstriche, um zu sehen, wie die Faltung war. Und dann kann man daran quasi sehen, wie exakt der quasi gefaltet wurde.
Die wird händisch gemacht, weil
genau.
Weil die hatten meine Maschine entwickelt und das hat sich wohl nicht so dargestellt, wie sie es wollten. Also es ist schon in dem Prozess viel automatisiert, so ist es nicht. Also die Klebepunkte, ne, wo sie gesagt haben, mittlerweile, das macht auf ein Zehntel Millimeter, glaube ich, genau ein Roboter. Das ist schon echt beeindruckend, die Straße, die da läuft. In dem Sinne, aber es ist schon so, dass die kompletten Folien von Hand mit so einer Vorrichtung gefaltet werden. Und dann, das ist eine unheimlich anstrengende Arbeit, ne, weil die das ja wirklich den ganzen Tag falten da Menschen diesen Jet-Hochtöner. Ja, und das ist auch völlig abstrus. Also wie viel, ich weiß nicht, die gehen ja so langsam Richtung 100.000 Jet-Hochtöner im Jahr. Also Wahnsinn, das ist eine riesige Anzahl, die hier oben in Kiel machen für die verschiedensten Anwendungen und auch für verschiedene Hersteller, die die Dinger nutzen. Ja. Also wirklich fand ich sehr beeindruckend und eigentlich ein bisschen ernüchternd unterm Strich, wie wenig darüber eigentlich so kommuniziert wird.
Ja, auch, genau, auch man sieht von das uns aus. Nicht.
Ja, genau. Das ist echt der Hammer.
Ja.
Und dann allein die Endkontrolle von den Lautsprechern. Ne? Am Ende werden die montiert, die Gehäuse, also wenn die Chassis, die Weichen, also die einzelnen Lautsprecher, Chassis sagt man, also ne, Tieftöner, Mitteltöner und eben der Hochtöner ist dann eben der Jet. Wenn die hier oben in Kiel dann verheiratet werden mit dem Gehäuse und danach eben nochmal durchgemessen werden, wie das Endergebnis denn ist, weil eben da sehr, sehr viel Handarbeit einfach dabei ist. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Gehäuse muss unheimlich dicht sein, damit keine Pfeifgeräusche oder so entstehen. Das muss man eben kontrollieren und dann einfach der komplette Frequenzgang wird nachgemessen mit einer unheimlich geringen Toleranz. Wie war die Toleranz nochmal?
Ich glaube plus minus 1 dB, ne?
Ja, genau. Krass.
Total, also
ein dB ist wirklich nicht viel.
Ja, genau, quasi nichts. Und auch total schön zu sehen, wie das quasi gemessen wird. Man muss sich vorstellen, in vielen Endkontrollen wird diese Messung einfach nach einem Referenzmesswert quasi abgeglichen, der irgendwann mal gemacht wurde.
Also es gibt einen Master-Lautsprecher.
Genau, der wurde irgendwann mal gemessen. Ja. Und dieses Messergebnis hat man in seiner Datenbank und wird abgerufen und abgeglichen zu der Messung.
Digital,
genau, hier bei ELAC gehen die aber noch einen Schritt weiter und haben diese goldenen Referenzen, die haben die immer dastehen. Und immer wenn jetzt von dem einzelnen Modell, sagen wir mal eine Wela 407, wird jetzt quasi fertig gebaut und fertig montiert und wird dann gemessen, dann wird an dem Tag, an dem die gemessen wird, diese goldene Referenz genommen und vorher einmal durchgemessen.
Ja.
Wegen Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, die ganzen Schwankungen, denen die ganzen Materialien unterliegen, die verändern ja auch die ganze Viskoelastizität letztendlich auch den Frequenzgang.
Oder wenn im Raum irgendwas anderes, also im Messraum irgendwas verändert wurde, mechanisch ein bisschen.
Genau, dann wenn ein Koffer auf dem Boden steht oder sowas, genau.
Schon krass.
Und dann wird einmal diese goldene Referenz gemessen und an diesem Messergebnis wird quasi das Produkt dann abgeglichen.
Ja.
Und das ist sehr, sehr aufwendig und hat halt eine noch viel geringere Toleranz.
Ja, also da stehen wirklich, müsst ihr euch vorstellen, da stehen wirklich diese Lautsprecher. Jeder einmal, der als Referenz gilt, der eben nach der Abstimmung, nach der Erstabstimmung oder Endabstimmung von der Entwicklung, die ja im selben Haus ist, also Rolf Janke und so, die sitzen ja im selben Haus und die entwickeln das Ding, messen das durch und wenn die ja Go geben, dann ist das die Referenz und die steht in dem Raum, wo produziert wird. Und deswegen ist natürlich so, dass die ganzen Schwankungen auch auf diese Box übergehen und es wird dann täglich gematcht. Das ist schon beeindruckend. Also ich fand das ich fand das total cool. Also ich hatte das gar nicht mehr so aufwendig im Kopf, ehrlich gesagt, auf was die alles achten. Und ist ja auch so, dass das viel für die Autoindustrie an Hochtönern produziert wird und genutzt wird. Und das ist schon beeindruckend, auch alleine, Fun Fact, es gab ja keinen, am öffentlichen Markt gab es ja keinen Jet 4. Es gab ja den Jet 1, 2, 3. 3 war noch gerade so am Abebben, als ich angefangen habe mit ELA damals, war irgendwie 13 Jahren oder 12 Jahren. Dann kam der Jet 5 raus nach dem 3er. Und der Grund ist, dass der Jet 4 in der Automobilbranche benutzt wird. Ich wusste das gar nicht. Also so Wahnsinn. Ganz witzig. Ne, sehr interessant. Und dann waren wir, also da nochmal ganz kurz abschließend zu ELAG, nochmal herzlichen Dank an die ELAG und ja, super, für die Mühe.
Super cool.
Mhm. Weil das war wirklich ein hervorragender Lehrgang. Ich habe nicht, also ich bin total baff. Wir haben die letzten Jahre durch Corona natürlich auch am Markt wenig Händlerlehrgänge gehabt, die so tief gehen. Mhm. Und ich finde das cool, dass wir, weil wir eben in Deutschland noch so solche Hersteller haben, die auch wirklich hier produzieren und entwickeln, ja, ist ja die Chance eigentlich super groß, das eben den Fachhändlern auch nahe zu bringen, wie es ist.
Ja, und man hat auch nochmal einen ganz anderen Blick auf das Produkt, das einfach im Laden steht und man denkt so, ja, ist eine Box. Ne? Und man denkt so, was, also man sieht einfach, wie viele Arbeitsschritte eigentlich dahinter stehen, um überhaupt zu diesem Ergebnis zu kommen. Das gibt einem nochmal eine ganz andere Wertschätzung für das Produkt selbst.
Ja.
Und auch die Menschen zu sehen, die diesen Hochtöner gefaltet haben.
Auch allein die Ausfallquote, ne?
Ja.
Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel 100.000 Jet-Hochtöner mittlerweile in der Automobilindustrie zum Beispiel verbaut wurden. Und ich glaube, die hatten keinen einzigen Ausfall. Man muss sich vorstellen, gerade im Auto sind ja, deswegen ist es auch ein anderer Jet, sind natürlich ganz andere, ganz, ganz andere, wie sagt man, Zustände quasi.
Ja, also genau, quasi Vorgaben, Angaben an, oder ich sag mal, Anforderungen an Anforderungen, diesen
Hochtöner selbst. Genau. Ja, wegen Hitze, also könnt ihr euch ja vorstellen, ist ja nicht nur so, dass die Autos dann durch Deutschland fahren, das heißt Hitze, Kälte, Schwankungen über den Tag hinweg und dabei eben, was eben Klebepunkte, Silikonpunkte angeht, dann eben Elastizität von den Materialien, also von den Folien oder so und das finde ich schon super spannend, wie gering das dann toleriert werden muss und wie viel Erfahrung da einfach auch da drin ist, diesen Mix zu finden.
Ja.
Und was ich auch total cool fand, was er am Anfang gesagt hat, der Thomas Werner, das Thema mit der Prüfung auf Schadstoffe zum Beispiel, ne? Dass die einfach, das ist einfach ein Unterschied, das kann ich mir schon gut vorstellen, wenn du eine Box hast, die in China produziert wird oder hier, dass eben die ELAG bei den deutschen Produkten, die sie führen, das ist ja auch nicht alles in Deutschland produziert, aber eben die hochwertigen Produkte mit den Jets kommen eben aus Deutschland und dann ist es einfach so, dass, dass am Ende die Messinstitute halt eben hier sind und dann wird eben hier kontrolliert auf Schadstoffe und das kostet natürlich auch immens viel mehr Geld, das Ganze in Deutschland zu prüfen, als es jetzt eben mit irgendeinem Zertifikat in China preislich irgendwie einhergeht.
Ja,
das war schon sehr cool. Aber abschließend waren wir dann noch beim
das Deutsche Schallplattenmuseum.
Hammer! Leute, Schleswig-Holstein, ich weiß nicht genau, wo ist das Ding? Genau, weißt du?
Wie hieß der Ort noch gleich? Das ist exakt die Mitte von Schleswig-Holstein.
So, das haben wir gelernt.
Uns sagen lassen, genau.
Wenn du von links nach rechts fährst, also von Westen nach Osten, dann bist du in der Mitte. Hammer, sehenswert. Leute, wenn ihr gerne Platte hört, fahrt da mal hin, googelt das mal. Deutsches Schallplattenspielermuseum. Wir fügen nicht so viele Bilder davon ein bei YouTube, wenn ihr es bei YouTube jetzt seht. Weil wir durften zwar für private Zwecke ein bisschen fotografieren, aber man hat ein bisschen Angst wegen Urheberrechten. Aber es ist so, dass das super beeindruckend ist. Die haben als Beispiel ca. 160.000 Schallplatten vom NDR quasi bekommen. Also von dem von der Eigenproduktion und von dem ganzen von den ganzen Sammlungen, die quasi NDR im Keller hatte. Genau. Diese mehrstöckigen Keller im Gebäude in Hamburg. Hamburg, glaube ich. Auf jeden Fall total spannend.
Und man muss sich überlegen, da wo jetzt dieses Museum ist, da war vorher die Teldec. Und die Teldec ist ein Zusammenschluss aus Telefunken und Decker.
Was ich auch nicht wusste.
Genau, ich auch nicht.
Telefunken, Decker, das ist daher
voll krass. Ja. Und da war quasi ein riesen Schallplattenpresswerk mit auch 1000 Angestellten oder sowas.
Ja, genau.
Riesengroß und hat auch so ein bisschen die Historie gesehen. Da wurden total coole Sachen produziert. Irgendwie Bert Kempert ist da gerade so eine kleine Sonderausstellung drin.
100 Jahre Bert Kempert.
Ja. Genau. Und man hat einfach sehen können, so die Schallplatte, erstmal die Entstehung der Schallplatte, bis hin zur der ganzen Produktion von der Schallplatte. Wie wird so eine Schallplatte geschnitten? Mhm. Wie wird sie dann gepresst? Wie ist das Verfahren? So ein Direct Metal Master Verfahren und wie sich das auch über die Jahrzehnte verändert hat. Aber was mich am allermeisten da geflasht hat, war einfach so die Begeisterung von, man muss sich vorstellen, das wird alles ehrenamtlich gemacht.
Ja, das ist ein Museum.
Genau, das ist ein Verein mit 150 Mitgliedern, glaube ich, und da sind so 20, 30 Aktive.
Ja.
Das sind alle ein bisschen älteren Semesters. Ja. Und
man muss ja Zeit haben, ist ja auch genau. Hölle aufwendig, das Ganze, ja, Wahnsinn. Und
so einer war mit dabei, der bei der Teldec gearbeitet hat damals.
Ja.
Und das war so klasse, einfach zu sehen, mit was für einer Begeisterung die bei diesem Medium Schallplatte sind. Mhm. Ah, das war richtig schön.
Also ihr müsst euch vorstellen, da stehen daneben, dass da super viele Schallplatten sind, die auch jetzt kategorisiert werden müssen. Das muss man sich mal überlegen. Also das war ja nur ein Teil vom NDR. Die haben ja noch viel mehr Platten. Das ist utopisch. Und die müssen das Ding halt jetzt, also die müssen ja jede Platte jetzt erstmal kategorisieren, sortieren, dass sie die auch wiederfinden, katalogisieren. Dann machen die das teilweise mit, matchen die das mit Discogs ab, ne? Händig. Also jede Platte gibt's die bei Discogs. Wenn ja, dann ist sie halt schon mal beschriftet worden. Aber wie viele die finden, die noch nicht mal bei Discogs gelistet sind. Also Discogs ist ja so ein Online-Portal, wo ihr alte Platten suchen könnt. Wie sind dann die Nummern? Welche, vor allen Dingen auch welche Versionen und Pressungen gab es von den jeweiligen Alben? Und sogar, viele machen das eben vor allen Dingen deswegen als Sammler irgendwie, um ihre Sammlungen zu schätzen. Da werden auch die letzten Verkaufspreise und sowas eingetragen, in
in welchem Zustand.
Zustand, genau.
Die welchen Wert dann haben.
So genau, sind die, genau. Ob die, ziemlich neuwertig sind oder ob die sehr verschlissen sind und so. Ja. Das wird da alles kategorisiert.
Und das war so schön, da war dann ein älterer Herr, der hatte so ein kleines Rollbägelchen. Ja. Der so ein iPad drauf. Man muss sich vorstellen, da geht's dann so eine Treppe runter in den Keller und da, die Wände sind voll mit Schallplatten. Mhm. Also man sieht den Wald vor lauter Schallplatten nicht,
ja,
quasi.
Ja.
Und dann ist da so ein älterer Herr auf so einem auf so einem kleinen Stuhl mit Rollen und so einem kleinen Rollwägelchen und dann ist der da die Schallplatten halt am Archivieren und weil die ungeordnet von den einzelnen Rundfunkanstalten oder anders geordnet, als man es sich eigentlich wünschen würde, angeliefert wurden,
ja,
müssen die halt neu katalogisieren und archivieren und dann zieht er da so eine Schallplatte raus, guckt von wann ist die, was für ein Künstler und notiert das dann alles, gibt das in Discogs ein, gleicht das ab, wenn es das noch nicht auf Discogs gibt, legt er dann das neu an. Total spannend und hat dann an dem Tag, glaube ich, 120 Platten von 160.000 oder was für
Also ist voll deprimierend, du kommst nie weiter.
Genau.
Aber ist schon spannend. Und dazu eben, also es geht nicht nur um Platten, sondern eben auch um das komplette Medium, die Entwicklung des Mediums. Also die fangen vorne bei Edison an. Ne? Edison war der erste Mensch weltweit, der es geschafft hat, Schall wieder abrufbar zu machen und also aufzunehmen quasi. Ne? Es war damals gar nicht, also vor Edison war es gar nicht bekannt, was Schall ist. Also dass es eine Luftdruckveränderung ist und dass man das eben dann irgendwie einfangen können muss und abspielen können muss.
Mhm.
Und Grammophon, da geht's dann los. Ne? Damals noch ursprünglich mit einer Rolle, die irgendwie bis 4 Minuten nur beschriftbar ist, also rekordbar ist. Und dann konnte die wisst ihr besser als wir, ne, in einer sehr schlechten Qualität abgespielt werden. Aber und dann geht's halt von da, das war dann die sogenannte Tiefenschrift noch. Das heißt, die Amplitude wurde in der Vertikalen geschrieben. Danach kam dann ursprünglich Berliner auf die Idee, das in Seitenschrift zu machen. Der hat es dann eben in der Horizontalen verfasst, was dann viel später eine Mischung, also einer Mischung aus beidem, kam dann viel später der Stereo schrieb, wo man dann eben links, rechts so ein bisschen über Kreuz heute abruft. Also man kreuzt quasi die Seitenschrift und die Tiefenschrift und dann hat man
quasi zwei Kanäle, die man abtasten kann
die
man mit einer einzigen Nadel.
Ja, genau. Muss ja zwei Bewegungen haben, links, rechts und eben hoch, runter. Und genau, das kreuzt man dann so ein bisschen. Das ist also sehr, sehr spannend und dann eben auch die Klangqualität da zu erleben, weil die Dinger, die da stehen, die funktionieren auch noch alle.
Alle funktionieren. Das fand ich dieser Aufwand, der betrieben werden muss, um das alles spielfertig da stehen zu haben. Man muss sich vorstellen, hunderte Schallplattenapparate, Schallplattenmöbel aus allen Jahrzehnten.
Ja.
Also wirklich bis heute, und dann steht da eine große ELAC-Anlage, weil man muss sich auch vorstellen, die ja früher in dieser Teldec waren dann quasi Mitarbeiterinnen meistens, die wo Hunderte in einem Raum quasi diese Platten abgehört haben.
Mhm.
Und die wurden mit ELAC-Plattenspielern abgehört, um quasi zu garantieren, dass quasi keine Fehler in diesem Pressprozess auf die Platte gepresst wurden.
Ja.
Und dadurch hat ELAC natürlich auch gesagt, mega geil, dass überhaupt dieses Museum dort ins Leben gerufen wurde. Das müssen wir unterstützen.
In dem alten Werk.
Ja, genau.
Also auch das ist ganz verrückt. Also die haben angefangen in einem Wohnhaus und sind jetzt eben in dieses Gebäude der alten Teldec eingezogen. Also ähnlich wie ELAC, so das Storytelling, ne? Alte Firma war dann quasi viel kleiner, oder Teldec ist ja weg, und ist dann jetzt eben im Ursprung. Und zwar ganz interessant auch, haben wir am Ende erst erfahren, ne? Das Ding heißt Kesselhaus, also das Haus, die hier oben haben ja irgendwie alle Häuser Namen, keine Ahnung. Und dieses Haus heißt halt Kesselhaus. Und das ist im Ursprung deswegen, weil dort große Kessel standen, in denen Wasserdampf erzeugt wurde.
Riesenkessel, da muss ich vorstellen.
Riesige Kessel.
Wie, also so groß wie ein Haus quasi. Ja. Ne?
Und dann gibt es viele Nebengebäude, wo die Produktionen, also die Pressen standen. Und diese Pressen brauchen Wasserdampf zur Wärmeerzeugung. Du musst Vinyl einfach erhitzen, also aufwärmen. Das heißt, das läuft durch diese Pressen und es wird dort erwärmt. Und dann wird es auch wieder gekühlt mit kaltem Wasser. Und dann gehen da wie so unterirdische Gänge, sahen quasi fast aus wie so wie für kleine Eisenbahnen irgendwie, ne? So, nein, so genau. Schienen quasi. Genau. Also mit Rohren, die gingen dann eben unterirdisch zu den einzelnen Produktionshäusern oder Produktionsstätten. Und da standen dann in einem Raum mal locker so 60 Pressen. Und das Krasse ist auch, dass die da ja Pressen haben.
Mhm.
Von der Teldec, die noch funktionieren, die konnten die anschmeißen. Wir haben jetzt keine Platte gepresst, weil kein Wasserdampf da ist und so, ne? Die können nicht erhitzen aktuell. Aber total begeisternd, also dass man mal wirklich versteht, wie wird denn aus dem Granulat quasi eine fertige Platte, die du auflegen kannst mit Coverpressung und so.
Ja.
Total interessant, wenn
faszinierend,
da, also wenn ihr gerne Platte hört oder generell Spaß an irgendwie alter Technik habt, der deutsches Schallplattenmuseum oben Schleswig-Holstein, es gibt eh nur eins, ihr findet
das. Wir schreiben es in die Shownotes.
Oder wir schreiben es in die Shownotes, genau.
Ja, ja.
So, und jetzt gehen wir los, letzter Lehrgangstag, starten jetzt und wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns alle nächste Woche in gewohnter Umgebung.
Bis dann.
Viel Spaß beim Musikhören.
Ciao.
Leute, wir haben den Track vergessen.
Wie konnten wir nur das Wichtigste vergessen?
Zurückgespult? Also, passt mal auf. Ihr müsst wissen, der Podcast ist nie geschnitten.
Das ist,
also das ist die Regel, wir schneiden nie einen Podcast. Deswegen müssen wir es jetzt im Hintergrund. Also zur Beruhigung, wir schneiden nie einen Podcast. Willst du anfangen, oder?
Ja, gerne. Mein Track der Woche von Matthew Halsall ist der Labelchef von Gondwana Records. Super cooles Label, könnt ihr euch mal reinziehen. Sind super, das sind so moderne Jazz-Sachen, Neo-Jazz. Sehr cooles Label. Und auch alles richtig cool produziert. Und er selbst ist Trompeter und hat auch eine Band oder beziehungsweise hat halt eine Gruppe. Und das Album heißt An Ever-Changing View und der Song heißt Water Street. Er hat so ein bisschen das Genre des Spiritual Jazz mitbegründet.
Okay.
So total entspannte, instrumentale Musik. Mit sehr vielen Ethno-Instrumenten, so aus verschiedensten Kulturen und so.
Mhm.
Und das alles in so einem Jazz-Kontext.
So sphärischer
Jazz. Genau, sphärischer Jazz.
Okay.
Ein bisschen minimalistisch, aber sehr gut aufgenommen. Finde ich gerade sehr cool.
Gut. Ich komme zu was nicht so gut aufgenommenen. Wenn ihr da draußen eine Idee habt, wo es gut aufgenommen ist, also es gibt bestimmt eine Version, die gut aufgenommen ist. Ich habe die Tage Radio Unplugged bei Sonos gehört und da lief Leonard Cohen durch. Und zwar Famous Blue Raincoat. Das ist ja so, so ein schicker, entspannter Song. Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr, weil ich gerade die Melodie nicht im Kopf habe. Aber die Melodie kennt man irgendwie auch aus einem deutschen Schlager oder so. Aber das ist...
Okay.
Na, hört es euch an, ihr kennt es bestimmt auch sowieso schon. Und genau, wenn da jemand eine Idee hat, wo auf welcher Platte es gut aufgenommen ist, sehr gerne, weil ich habe es einfach von Hallelujah und Songs from his Albums. Also Hallelujah and Songs from his Albums. Also wahrscheinlich ein Best-of oder so. Genau. Schöne Woche nochmal und viel Spaß.
Bis dann. Ciao.